Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Hundert Jahre ist es her, dass Freikorps und Regierungssoldaten die Münchner Räterepublik gewaltsam beendet haben. Schätzungen zufolge sind dabei etwa 1000 Menschen im Großraum München ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen wurden völlig willkürlich und ohne Gerichtsverfahren getötet. Dazu gehören auch die 21 Kolpinggesellen, die am 6. Mai 1919 am Münchner Karolinenplatz im Hof des Prinz-Georg-Palais ermordet wurden. Das Kolpingwerk hat jetzt zum Gedenken an den Gesellenmord am Tatort eine Gedenktafel anbringen lassen, die vor kurzem offiziell eingeweiht wurde. Bei der Gedenkveranstaltung mit dabei war auch Professor Hermann Rumschöttl. Er ist Kolping-Mitglied in Neubiberg bei München und hat sich als Historiker und früherer Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns mit der Revolution und Münchner Räterepublik nach dem Ersten Weltkrieg intensiv befasst. Mit ihm spreche ich heute darüber, was damals am 6. Mai genau geschehen ist und welche Folgen der Gesellenmord für den noch jungen Freistaat hatte. Herr Professor Rumschöttl, herzlich willkommen hier bei uns in der Kolpingstunde. Herr Professor Rumschöttl, letztes Jahr haben wir in Bayern 100 Jahre Freistaat gefeiert. Dabei war zumindest mein Eindruck, dass zumindest bei öffentlichen Veranstaltungen kaum von den blutigen Umständen, wie eben dem Gesellenmord, die Rede war. Diese Umstände, die ja doch die ersten Monate nach dem Ende der Monarchie bestimmt haben, kann man denn diese Zeit einfach so übergehen, wenn wir über die politische Entwicklung Bayerns nach dem Ersten Weltkrieg sprechen?
Und diese offiziellen Erinnerungsfeiern im Jahr 2018 hatte man von Seiten der Staatsregierung unter das Motto gestellt, wir feiern Bayern. Das Problem dieses Mottos, wir feiern Bayern, war, dass damit eigentlich die unerfreulicheren Umstände dieses Wechsels der Staatsform, insbesondere die blutigen letzten Wochen und Tage der Revolution, ausgeblendet worden sind. Diese Phase, die man wohl mit dem Begriff Bürgerkrieg in München, aber auch anderswo charakterisieren kann. Auch der Ernst dieses politischen Übergangs ist bei dieser Feierfreude ein bisschen untergegangen.
Wie konnte es denn jetzt zu diesem Bürgerkrieg, vor allem in München, Herr Professor Rumschöttl, überhaupt kommen? Denn das Ende der Monarchie ist ja erstmal doch weitestgehend friedlich über die Bühne gegangen. Wie kam es zu diesen Umständen?
Ja, einmal muss man sagen, die Revolution selber, also diese Vorgänge am 7. und 8. November hier in München, die Demonstrationen auf der Theresienwiese, der anschließende Zug, vor allen Dingen der Anhänger von Kurt Eisner, also der unabhängigen Sozialdemokratie durch München, die Besetzung wichtiger Gebäude in München und dann am Abend die Ausrufung des Freistaats Bayern, Volksstaats Bayern, das Ende der Wittelsbacher Herrschaft ging ausgesprochen friedlich über die Bühne. Es war eine eher sanfte Revolution, also wenn man mit diesen Farben der Revolutionen arbeitet, könnte man von einer speziellen weiß-blauen Revolution eigentlich sprechen. Es gibt keine Tote, es gibt keine Märtyrer, es ist eine Revolution der Gelassenheit. Die Vorgänge laufen eigentlich überall ziemlich ähnlich ab. Wünsche nach Frieden, nach Beendigung des Krieges, ein bisschen militärische Revolte, dann die Bereitschaft der Bürgermeister und der bisherigen Machthaber in Anführungszeichen zur Mitwirkung und dann eigentlich die Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung. So ähnlich ist es in München abgelaufen, so ähnlich läuft es aber auch in anderen Städten in Bayern ab. Also die Anfangsphase, und die ist ganz wesentlich auch dem Führer der unabhängigen Sozialdemokratie, Kurt Eisner, zu verdanken, der diese Forderung nach Frieden auch umsetzt in die Praxis einer friedlichen Revolution.
Aber eigentlich wurde ja Anfang 1919 gewählt. Eisner hatte dann noch vor, zurückzutreten, wurde dann natürlich ermordet. Das war ein großer Schock. Aber wieso hat man es da nicht geschafft, bei der Mehrheits-SPD, bei der Bayerischen Volkspartei und so weiter, da eine anständige Regierung hinzubekommen, die das Land befriedet?
Also diese Januarwahlen, die Sie ansprechen, also die ersten bayerischen Landtagswahlen nach der Revolution, waren ganz ausgesprochen das Ziel von Kurt Eisner, der in einer gesamtpolitischen Situation handeln musste, wo es eigentlich um die Grundfrage ging, was machen wir aus dieser beendeten Monarchie? Eine parlamentarische Demokratie, so nach westlichem Muster, oder eine von Räten bestimmte Republik? Da ist im Hintergrund ja das Muster der russischen Revolution von 1917 wirksam gewesen. Und diese politische Auseinandersetzung zwischen parlamentarischer Demokratie und Rätesystem auf der anderen Seite verschärft sich im Laufe des Dezembers und dann im Januar. Eisners Vorstellungen, mit einer Parlamentswahl das Ganze zu beruhigen und die Räte trotzdem irgendwie einzubinden, das funktioniert auch deswegen nicht, weil schon im Laufe des Dezember sein Ansehen in der Bevölkerung zurückgeht. Am linken und rechten Flügel des Parteien- und gesellschaftlichen Spektrums Radikalisierungen eintreten und enttäuschte Hoffnungen und auch Vorgänge, die im Reich, also in Berlin stattfinden, wirken sich auf München aus. Und bei dieser Landtagswahl erreicht seine Partei dann nur einen ganz geringen Prozentsatz, 2,5%, 3 Abgeordnete von 180. Und er entschließt sich dann auch mit einer sehr demokratischen Grundhaltung zurückzutreten. Und vor diesem beabsichtigten Rücktritt wird er dann am 21. Februar in München ermordet. Und das ist so ein Wendepunkt der Revolutionszeit in Bayern, der Übergang dann von einer doch einigermaßen friedlichen Wochen hin zu sich immer mehr radikalisierenden Erscheinungen, die dann Ende April, Anfang Mai ihren Höhepunkt erreichen.
Und in diese Zeit fällt auch der Gesellenmord. Wie es dazu kommen konnte, dass die Kolping-Gesellen völlig unschuldig in den Strudel des Bürgerkriegs hineingezogen wurden, das klären wir gleich in der Kolping-Stunde mit meinem Gast, dem Historiker Professor Hermann Rumschüttel. Bleiben Sie bei uns.
Münchner Kirchenradio. Kolping-Stunde.
Wir sprechen heute in der Kolpingstunde über den Mord an 21 Kolpinggesellen, der sich vor genau 100 Jahren in München ereignet hat. Mein Gast ist der Historiker Hermann Rumschüttel. Herr Professor Rumschüttel, mit dem Mord an Ministerpräsident Kurt Eisner am 21. Februar 1919 ist das Ende der bis dahin doch weitestgehend friedlich gebliebenen Revolution eingeleitet. Die Lage in München eskaliert dann bis hin zum grausamen Gesellenmord am 6. Mai. Jetzt ist es aber so, dass Anfang 1919 ja auch Landtagswahlen schon stattgefunden haben. Wieso konnten denn die großen Parteien, wie zum Beispiel die Mehrheits-SPD oder die Katholische Bayerische Volkspartei, die ja beide mit großen Fraktionen in den Landtag gewählt wurden, wieso konnten die beiden zum Beispiel die Lage nicht in irgendeiner Form stabilisieren oder lösen?
Die aus diesen Landtagswahlen, Januarwahlen hervorgehenden Abgeordneten wählen einen Ministerpräsidenten dann nach dem Tod Eisners, sozusagen den ersten demokratisch gewählten bayerischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann, dem es aber auch nicht gelingt, hier die Kultur der Besonnenheit, die den Anfang der Revolution gekennzeichnet hat, zurückzuholen. Das spitzt sich so zu, dass er mit seiner Regierung München und mit dem Parlament München verlassen muss und nach Bamberg geht. Und das ist dann der sozusagen geografische Hintergrund für die Ereignisse im April, Mai 1919. Die parlamentarische Regierung, Hoffmann sitzt in Bamberg und in München übernehmen in zunehmendem Maße die Vertreter der Räterepublik die Herrschaft.
Aber dann greift die Regierung von Bamberg aus doch eben ein. Wie ist es denn jetzt am 6. Mai? Als die Kolpinggesellen in München ermordet werden, wer hat zu diesem Zeitpunkt in München die Macht? Wer regiert da in München?
Also Ende April, so ab dem 30. April und die ersten Maitage, da erreichen diese Auseinandersetzungen in München ihren Höhepunkt. Einerseits nach verschiedenen Phasen der Räterepublik im April, oder man spricht auch von Räterepubliken, die sich ablösen, haben die sogenannten Spartakisten und Kommunisten den Versuch übernommen, in München das Heft in die Hand zu bekommen. Sie gründen auch eine Rote Armee in München, die den politischen Versuch militärisch flankieren sollte. Und auf der anderen Seite ruft jetzt die Regierung Hoffmann von Bamberg aus eine eine bayerische Armee steht im Grunde nicht zur Verfügung, Reichstruppen zur Hilfe und auch sogenannte Freikorps, das sind so militärische Nachfolgeinstitutionen des beendeten Ersten Weltkriegs, ein bisschen Strandgut auch des Krieges, was sich da in diesen Freikorps sammelt, rechts bis rechtsradikal orientiert. Und sie werden zur Hilfe gerufen und sie bilden dann die sogenannten weißen Truppen mit dem Ziel der Befreiung in Anführungszeichen Münchens, dem die Rote Armee gegenübersteht. Und dieser militärische Konflikt ist die Situation in München Ende April, Anfang Mai. Die Auseinandersetzung wird auch charakterisiert mit dem Begriffen weißer und roter Terror.
Inwieweit hat denn dieser Terror das Leben der Menschen in der Stadt bestimmt? Denn bei der Geschichte mit den Kolpinggesellen ist mir aufgefallen, die haben sich ja eigentlich getroffen, um abends um eine Theateraufführung zu besprechen. Das weist ja darauf hin, auch dass das bei Kolping das Verbandsleben ja irgendwie weitergeht. Also man hat an eine Theateraufführung gedacht. Inwieweit war dieser Terror wirklich im Alltag der Menschen präsent?
Naja, aber eben nur teilweise präsent. In einem gewissen Umfang kann man sagen, das Leben ging trotz dieser sich zuspitzenden militärisch-politischen Situation weiter. Es gab zwar Einschränkungen, Sperrzeiten, eine Beschränkung des Aufenthalts nachts auf der Straße und Ähnliches, aber im gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich ist das Leben doch in einem gewissen Umfang weitergegangen und dazu gehört auch diese Versammlung der Gesellen von St. Josef in ihrem Casino, Max Casino in der Augustenstraße. Sie haben sich am Abend getroffen, um eine bevorstehende Theateraufführung vorzubereiten, vorzubesprechen. Also eine ganz friedliche Zusammenkunft, aber sie sind dann doch in den letztlich dominanten Strudel der Auseinandersetzung zwischen Rot und Weiß hineingeraten. Unschuldig, aber mit einem furchtbaren Ende.
In den Strudel hineingeraten, sagen Sie gerade, und dieser Strudel bestand ja vor allem aus der Tragödie, dass die Mitglieder des Kolpinggesellenvereins als revolutionäre Spartakisten denunziert wurden. Und die Tragödie bestand eben darin, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Konnte da niemand die Lage aufklären oder wollte da niemand das aufklären, wer die wirklich sind?
Zu den charakteristischen Erscheinungsformen dieser revolutionären Vorgänge in München und Bayern in der Schlussphase gehört das, was wir vielleicht heute als Fake News bezeichnen mögen, nämlich der Transport von Falschinformationen, von intrigenartigen Aktivitäten, von Denunziationen. Das geht auf den damals zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen, das geht aber auch durch direkte Fehlinformationen, durch Propaganda, durch Indoktrination, durch Plakate auch sehr viel. Und diese falschen Informationen, aufhetzenden Informationen, sind eine ganz wesentliche Ursache für die zunehmende Emotionalisierung der Gesamtsituation, die dann hier eben zur Explosion kommt im Vorgang dieses Gesellenmords, aber auch an anderen Stellen in München beobachtet werden kann. Die Dinge werden nicht mehr überprüft, es wird nicht mehr besonnen darüber nachgedacht, sondern es wird emotional gehandelt mit bestimmten Bildern im Kopf, die blutrünstigen Spartakisten, die konterrevolutionären gerufenen Freikorps. Und da spielt Angst eine Rolle, da spielt auch Hass eine Rolle, da spielt sehr viele psychische Elemente, die vom Ende des Krieges her transportiert sind, eine Rolle. Es ist eine sehr unheilvolle sozialpsychologische Gemengelage.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde.
Als sich am 6. Mai 1919 etwa 30 junge Männer im Vereinslokal der Kolpinggesellen von St. Josef in der Münchner Augustenstraße treffen, ahnen sie nicht, dass die meisten von ihnen dieses Treffen nicht überleben werden. Sie werden als revolutionäre Spartakisten denunziert und verhaftet. Und dann nimmt die Tragödie ihren Lauf. Herr Professor Rumschüttel, was wissen wir denn aus den Quellen, was nach der Verhaftung passiert ist?
Diese Verhaftung durch Angehörige des Freikorps Bayreuth und dieser Zug durch die Augustenstraße und dann zum Karolinenplatz, bei dem sich dann dem Freikorps auch andere Soldaten, auch Teile der Regierungstruppen, der konterrevolutionären Regierungstruppen anschließen, ist selbst schon ein Teil des Terrors, der hier ausgeübt wird. Sie werden nicht nur wie Vieh getrieben, sie werden beschimpft, sie werden geschlagen. Und es gibt starke Handgreiflichkeiten, die zum Beispiel dazu führen, dass einer der Soldaten, der mit einem Revolver einen Gesellen so schlägt, dass er sein Auge verliert, dass er sich versehentlich mit diesem Revolver selbst tötet. Und dieser Vorgang trägt dann zu einer weiteren Ansteigung der Erregung bei. Und angekommen am Karolinenplatz, in diesem Prinz-Georg-Palais, das im Keller als Spartakistenkeller in dieser Zeit dient, man kann es kaum in Worte fassen, es ereignet sich da ein Vorgang von furchtbarer Brutalität, der wie ein dann später dazukommender Oberst der preußischen Truppen feststellt, alles übersteigt, was er im Krieg selbst gesehen hat. Also die ganz bewusste Ermordung, aber auch Ausplünderung der Gesellen, die immer wieder versuchen, darauf hinzuweisen, dass sie eigentlich die Falschen sind und dass es ein großer Irrtum ist, der hier passiert. Aber es ist ein Hass bis hin zur Besinnungslosigkeit, der da zum Ausdruck kommt, der dann letztlich 21 der Gesellen ermordet.
Wie viele überleben?
Im Grunde überleben vier der Gesellen, die dann auch berichten können. Und wir sind über die Vorgänge sehr gut unterrichtet, weil im Unterschied zu den meisten anderen Aktivitäten des Terrors der Regierungstruppen und der Freikorps diese Vorgänge gerichtlich aufgearbeitet worden sind. Es liegen Aussagen, Protokolle, Urteile vor, in denen die Vorgänge sehr detailliert beschrieben werden.
Also das heißt, das konnte man nicht vor der Öffentlichkeit verstecken, diesen Vorfall.
Es war im Gegenteil so, dass diese sich sehr schnell als Information verbreitenden Vorgänge ein Entsetzen, insbesondere in der bürgerlichen Öffentlichkeit, hervorriefen, weil hier Opfer der konterrevolutionären Regierungstruppen und Freikorps eine Bevölkerungsgruppe war, die ihnen eigentlich ganz nahe stand. Eine Bevölkerungsgruppe, die zu denen gehörte, die sich von den Regierungstruppen eigentlich die Wiederherstellung von Recht und Ordnung erwarteten. Sie werden also in diesem Massaker zu Opfern sozusagen ihrer eigenen Leute. Und man muss sogar sagen, es waren Kameraden, Kriegskameraden teilweise, die wenige Wochen und Monate vorher noch gemeinsam an der Front in den Schützengräben gestanden sind.
Hat da auch die Staatsregierung in Bamberg irgendwie darauf reagiert?
Also reagiert hat die Öffentlichkeit insgesamt mit großem Entsetzen und auch die Staatsregierung in Bamberg, Johannes Hoffmann, distanziert sich natürlich sofort von diesen Vorgängen und bedauert sie. Aber es wird dann doch etwas relativierend auch von dort aus gesagt, dass es eben in so einer Gesamtsituation zur Bereinigung der Probleme Gewalt bedarf, auch wenn es hier sozusagen die falsche Gewaltausübung gewesen ist.
Immerhin aber, Herr Professor Ruhmschüttel, das haben Sie schon angesprochen, ist dann auch die Justiz tätig geworden. Wurden da die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und gab es quasi eine Gerechtigkeit dann im Nachhinein im juristischen Sinne?
Da muss man einmal sagen, ja, die Justiz ist tätig geworden und eine Gerechtigkeit gab es nicht. Was dieses Tätigwerden angeht, ist zunächst festzustellen, dass es etwas ganz Besonderes war, dass hier verbrecherische Aktivitäten der Freikorps und der Regierungstruppen gerichtlich aufgearbeitet worden sind. Das hing damit zusammen, dass diese Gesellen etwa BVP-Mitglieder waren und damit also der konservativen und auf dem Weg zur Regierungspartei sich befindenden politischen Gruppierung eng verbunden waren. Das andere ist, dass der Prozess selbst von dem Volksgericht München I dann doch sich sehr beschränkte auf einige wenige letztlich nachgeordnete Soldaten, die schon zu den brutalsten der aktiven Handeln gehörten, aber die verantwortlichen Offiziere völlig ausblendete. Von den 4 Angeklagten erhalten eigentlich nur 2 bis 3, kann man vielleicht sagen, nennenswerte Haftstrafen, 14 Jahre wegen Totschlags, die dann aber im Zuge einer Amnestie 1927 beendet werden. Ein weiterer wird wegen Raubes, weil er die Toten also geplündert hat, verurteilt. Also insgesamt findet eine rechtliche Aufarbeitung statt, aber auch diese rechtliche Aufarbeitung ist kein Ruhmesblatt der bayerischen Justiz in den Anfängen des demokratischen Freistaats Bayern.
Herr Professor Ruhmschüttel, bis hierher erst einmal vielen Dank. Gleich schauen wir noch, wie es nach dem Gesellenmord mit der noch jungen Demokratie im Freistaat weitergeht, wie man insgesamt mit der schweren Hypothek des Bürgerkriegs umgeht. Wir melden uns gleich wieder nach den Kolping-Nachrichten.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Nachrichten.
Im Studio Simon Vornberger. Anfang Mai hat mit rund 130 Delegierten die Diözesanversammlung des Kolpingwerks München und Freising stattgefunden. Mit dem Themenschwerpunkt Europa und einem entsprechenden Leitantrag bekräftigte der Diözesanverband seine proeuropäische Ausrichtung. Gastredner in Töging war der Journalist Herbert Prantl, der dazu aufrief, das selbstverständlich gewordene Wunder Europa wieder zu schätzen. Bei den Vorstandswahlen wurde Josef Steigenberger von der Kolpingsfamilie Bad Tölz, der bereits Vorstandsmitglied war, zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Margot Zippers aus der Kolpingsfamilie Bad Aibling wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und Barbara Trampler aus der Kolpingsfamilie Poing zum weiteren Vorstandsmitglied. Ebenfalls mit Europa beschäftigte sich Ende April die Diözesankonferenz der Kolping-Jugend im Diözesanverband. Im Jugendhaus St. Anna bei Freising wurden von den Jugendlichen die Europawahlprogramme der Parteien analysiert und die großen Mächte China, Russland und USA untersucht, die neben Europa die Weltpolitik mitbestimmen. Bei den eigenen Wahlen der Kolping-Jugend wurde Hannes Reuder aus Waging in die Diözesanleitung gewählt. Nach 13 Jahren verlässt die Sekretärin Bettina Sprenzel den Diözesanverband. Zuerst arbeitete sie als Teamassistentin bei der Kolping-Jugend, bevor sie ins Diözesanbüro wechselte. Geschäftsführer Alfred Meyer lobte sie und ihre Arbeit. Tina Sprenzel sei immer bemüht gewesen, Vorgänge zu verbessern und sich und die eigene Arbeit weiterzuentwickeln. Er bedankte sich für ihre langjährige Tätigkeit. Frau Sprenzel möchte sich nun neuen Herausforderungen stellen und verstärkt ihre Tätigkeit als Autorin nachgehen. Anfang Juli kommt dann als Nachfolgerin Roswitha Krausch ins Diözesanbüro. Herzsicherheit im Münchner Norden. Im Kolping-Ausbildungshotel hängt jetzt ein Defibrillator, also ein Gerät, das Menschen bei einem Herzstillstand das Leben retten kann. Zusammen mit dem Roten Kreuz, dem Fußballverein FT Gern und dem Bezirksausschuss konnte das Gerät angeschafft werden. Der Defibrillator hängt im Empfangsbereich des Ausbildungshotels St. Theresia für jeden zugänglich. Jetzt bietet das Rote Kreuz Schulungen an, damit im Notfall Leben gerettet werden können. Und alle Nachrichten gibt's immer auch zum Nachlesen auf münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Eine Gedenktafel am Münchner Karolinenplatz erinnert seit kurzem an den Gesellenmord vor 100 Jahren. 21 Kolpingmänner kamen damals in den Wirren der Niederschlagung der Münchner Räterepublik ums Leben. Hermann Rumschöttl hat sich als Historiker und früherer Generaldirektor der Staatlichen Archive Bayerns mit der Tragödie und ihren Folgen für den noch jungen Freistaat beschäftigt. Herr Professor Rumschöttl, kann man so etwas Schrecklichem wie dem Gesellenmord eigentlich auch irgendetwas Gutes abgewinnen? Ziehen die politisch Verantwortlichen zum Beispiel daraus irgendeine Lehre?
Also dieser letztlich für die Betroffenen furchtbare und sinnlose Vorgang hat in der Tat zumindest insofern einen gewissen Sinn bekommen, als die eigentliche Terrorphase, die heiße Phase der Auseinandersetzung damit zu Ende geht. Bei den Regierungstruppen wird darauf gedrungen, dass diese Erschießungen zu beenden sind. Und insgesamt markiert eigentlich der Gesellenmord jetzt nicht nur in der konkreten historischen Situation Anfang Mai 1919, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur, die sich mit diesen Vorgängen auseinandersetzt, das Ende eigentlich der Gründungsmassaker, wenn man so sagen kann, der Weimarer oder in Bayern der Bamberger Republik. Wichtige wissenschaftliche Darstellungen der Revolution enden mit der Beschreibung dieser Gesellenmordvorgänge und weisen darauf hin, dass ziemlich genau ein halbes Jahr nach dem Beginn der Revolution, also 7. November 1918, 6. Mai 1919, also ziemlich genau 6 Monate später, eine friedliche, eine sanfte, eine besonnene Revolution endet in einem furchtbaren Terrorakt, in einem Massaker, das jetzt bereits vorausweist in seiner Gewalttätigkeit auf Vorgänge im späteren 20. Jahrhundert, nicht nur in Bayern.
Also doch insgesamt eine schwere Hypothek dann für den jungen Freistaat und die noch junge Weimarer Demokratie.
Als sozusagen Muster für Gewalttätigkeit, auch völlig irrational, besinnungslose Gewalttätigkeit in der politischen Auseinandersetzung, aber vor allen Dingen auch als ein Vorgang, der die politische Diskussion, das politische Bewusstsein breiter Kreise der Bevölkerung beeinflusst, einen besonnenen Umgang der politischen Gruppierungen miteinander in der frühen Demokratiezeit erheblich erschwert. Das ist eine Belastung erster Ordnung, muss man sagen, die dann verhindert, dass demokratische Parteien sich über ihre Programmgrenzen hinweg verständigen und dass radikale politische Gruppierungen am rechten und linken Flügel immer wieder Bezug nehmen auf diese Vorgänge im April, Mai 1919 in München und von dort her die Legitimation für die Ausgrenzung des politischen Gegners sich holen. Zu den gravierendsten Folgen nicht nur des Gesellenmords, sondern überhaupt dieser Gewalttätigkeiten in München gehört, glaube ich, das, was man das Trauma des Bürgertums genannt hat, dass rückblickend jetzt diese Vorgänge in seinem Sinne interpretiert, nämlich, dass es eigentlich in einer völligen Verfälschung der historischen Wirklichkeit, dass es eigentlich landfremde Elemente gewesen sind, die hier versucht haben, im schönen München und Bayern Revolution zu machen. Wir beobachten dann einen sprunghaften Anstieg des Antisemitismus mit allen bekannten Folgen, eine Unfähigkeit auch bürgerlicher Kreise, jetzt mit sozialdemokratischen Politikern in ein vernünftiges Gespräch zu kommen, also eine Zunahme der politisch-gesellschaftlichen Spannung, die sich immer wieder Nahrung holt aus einer bestimmten falschen Beschreibung der Vorgänge der Revolution 1918-19.
Könnte man da so weit gehen und sagen, dass wir in Bayern eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg eine echte, befriedete, funktionierende demokratische Gesellschaftsordnung haben?
Man muss natürlich sagen, dass schon der Versuch unternommen worden ist, zwischen 1919 und 1933, insbesondere in der Mitte der 20er Jahre, das, was man auch in Bayern vielleicht als Golden Twenties bezeichnen kann, zu einem angemessenen demokratischen Leben zu kommen. Und da gelingt auch doch einiges. Aber letztlich wird man doch feststellen müssen, dass das, was diese Hoffnungen, die sich mit dem Übergang zur Demokratie dann letztlich konkret in der demokratischen Verfassung, die als Bamberger Verfassung bezeichnet wird und die im August 1919 in Kraft getreten ist, verbunden war, dass diese Hoffnungen sich letztlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt haben. Das heißt also, ich würde sagen, 100 Jahre Freistaat Bayern, das ist schon etwas sehr positiv bei der Zeitrechnung. Besser ist es vielleicht mit dem Jahr 1945, 46 zu beginnen.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde. Veranstaltungstipps.
Mit Simon Vornberger. Ihr Mann weiß, wie man ein Fahrrad repariert. Sie geben hervorragende Stadtführungen. Ihre Schwester ist Personalerin und schreibt die besten Bewerbungen. Dann helfen Sie alle mit bei der Sommerakademie für Geflüchtete Anfang September. Vom 2. bis 5. September sollen in München wieder Kurse angeboten werden, die jungen Menschen helfen sollen, Deutschland und die deutsche Kultur besser zu verstehen. Bei Interesse kann eine Mail an sommerakademie@kolpingmünchen.de geschickt werden. Bereits jetzt lädt der Diözesanverband zur diesjährigen Diözesanwallfahrt ins Augustinerkloster Maria Eich nach Planegg ein. Die Wallfahrt findet wie immer am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt. Weitere Informationen werden noch bekannt gegeben. Kolping in der Münchner Fußgängerzone. Unter dem Motto Schlüssel, Momente, Erleben veranstaltet das Erzbistum München und Freising in diesem Jahr das Bennofest vom 15. auf den 16. Juni. Am Samstag wird sich dort auch der Kolping-Bezirksverband München präsentieren, am Sonntag dann das Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern. Das Bennofest soll im Rahmen des Münchner Stadtgründungsfestes zeigen, auf welche vielfältige Weise sich engagierte Christinnen und Christen in die Stadtgesellschaft einbringen. Einen Gottesdienst der besonderen Art feiern die Kolpingsfamilie Mittenwald. Auf der Vereineralm im Karwendelgebirge findet am 16. Juni die alljährliche Bergmesse statt. Kolping-Mitglieder, die nicht zu Fuß auf die Alm laufen können, können einen Fahrdienst nutzen, der um 8 Uhr beim BRK oder um 9 Uhr bei der Bergwacht in Mittenwald losfährt. Die Gottesdienstbesucher erwartet eine Messe vor der gewaltigen Bergkulisse von Karwendel und Sojern. Der Berggottesdienst am 16. Juni beginnt um 11 Uhr.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde.
Wir haben heute über die 21 Kolpinggesellen aus St. Josef in München gesprochen, die in den Bürgerkriegswirren vor 100 Jahren ermordet wurden. Am 100. Jahrestag, am 6. Mai, hat das Kolpingwerk für sie nun eine Gedenktafel am Karolinenplatz eingeweiht. Herr Professor Rumschöttl, hätte man die Tafel nicht schon früher anbringen können? Wieso hat das so lange gedauert?
Da muss man zunächst, glaube ich, einmal positiv sagen mit Blick auf Kolping, dass Kolping eigentlich die Erinnerung an diese Ermordung der eigenen Kolping-Brüder, Mitglieder des Gesellenvereins, also nie aus dem Blick verloren hat und immer jährlich wieder daran erinnert hat, auch ganz konkret an die einzelnen betroffenen Menschen, in denen ihre Namen immer wieder genannt worden sind, festgehalten worden sind. Und dass diese Erinnerung schon ein ganz wichtiges Element gewesen ist, dieser Sinnlosigkeit der Morde auch insofern Sinn zu geben, dass man die Folgen von Gewalt regelmäßig erinnert hat. Also es gibt, was diesen Gesellenmord betrifft, eine schon lange bestehende Erinnerungskultur, allerdings vor allen Dingen innerhalb von Kolping, auch innerhalb der katholischen Kirche in München. Dieses Anbringen der Gedenktafel, das sich wie solche Erinnerungstafeln das an sich haben, aller Orten, das dauert meistens geraume Zeit. Manchmal sind die neuen Eigentümer der Gebäude nicht besonders da interessiert, dass ihre schreckliche Vergangenheit da dokumentiert wird. Aber es gibt auch andere Gründe. Man kann sich über die Texte nicht einigen und so weiter. Es dauert, jetzt gibt's es jedenfalls. Und ich finde es ganz bemerkenswert, dass diese Tafel am Karolinenplatz, an diesem ehemaligen Prinz-Georg-Palais angebracht ist. Heute wird es ja vom Sparkassenverband genutzt, weil damit also für historisch Interessierte, insbesondere auch für Stadtführungen, doch ein sehr interessanter und wichtiger Erinnerungsraum entsteht. Am Karolinenplatz der Obelisk in der Mitte, der an die 30.000 bayerischen Soldaten erinnert, die im Russlandfeldzug 1812 in Russland geblieben sind und der die falsche Aufschrift trägt, sie starben für die Befreiung des Vaterlandes. Das ist so auch ein Beispiel für Geschichtsverfälschung. Keiner dieser Soldaten ist für die Befreiung des Vaterlandes an der Napoleonseite in Russland gestorben. Wir haben dort jetzt in der Nähe das NS-Dokumentationszentrum und wir haben eben diese Tafel, die an den Gesellenmord erinnert, in einem Gebäude, in dem dann wenig später eigentlich Adolf Hitler mehrfach als Gast in die Münchner Gesellschaft eingeführt wird. Also hier werden schon die historischen Verbindungen und immer wieder auch die Gewalt als Aspekt der Fürchterlichkeit der Geschichte in Erinnerung gerufen. Und ich glaube, es ist eine wichtige, eine sehr gute Ergänzung für diejenigen, die sich für historische Vorgänge interessieren oder die durch eine Stadtführung auf historische Vorgänge aufmerksam gemacht werden, die ihnen nicht so bewusst sind.
Herr Professor Rumschöttl, was sagt uns denn der Gesellenmord heute, in einer Zeit, in der sich zumindest ein Teil der Gesellschaft wieder zu radikalisieren scheint, sich nach einfachen Lösungen sehnt. Das spielt sich vielleicht vor allem auch in den sozialen Medien ab, wo es diese Fake News ja gibt, die man so schwer in den Griff bekommt, wo auch wieder Teile der demokratischen Gesellschaft angegriffen werden, offen angegriffen werden, eben mit diesen Fake News. Können wir da was lernen von dem Gesellenmord?
Ich glaube, er ist auch ein Hinweis darauf, welche Folgen eine Ideologisierung und Emotionalisierung der politischen Auseinandersetzung, der Verzicht sozusagen auf die ruhige, gelassene, besonnene Umgang miteinander in der politischen Diskussion, im politischen Konflikt haben kann. Und heute zu beobachtende Vorgänge, vor allen Dingen im Internet, aber nicht nur im Internet, etwa die sprunghafte Zunahme des Antisemitismus. Wenn man sie zusammensieht mit diesem Gesellenmord, dann kann man eigentlich erkennen, wohin es führt. Wenn auf der Grundlage von Vorurteilen, Falschinformationen, Propaganda, Ideologie eine Aufhetzung der Menschen sich vollzieht, die dann immer mehr sozusagen den Verstand verliert und dann eben zu solchen Explosionen führt. Und der Gesellenmord zeigt auch, wie dünn die Krume der Kultur sozusagen in unserer Gesellschaft ist, wie gefährdet sie eigentlich immer ist und wie sorgfältig man mit ihr umgehen muss.
Das heißt, es gilt, sich einzusetzen, auch jetzt wieder gerade in unseren Zeiten, für Demokratie, auch für Toleranz, für den fairen Umgang miteinander, für den Rechtsstaat. Herr Professor Rumschüttel, herzlichen Dank, dass Sie uns den Gesellenmord so ausführlich dargestellt haben und dass wir auch aufzeigen konnten, wie wichtig er und die Lehren daraus auch für unsere heutige Zeit sind. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Ja, und diese Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf münchner-kirchenradio.de zum Nachhören. Die nächste Kolpingstunde, die können Sie dann ab dem 27. Juni hören, denn Sie haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben unsere Sendezeiten für Sie verändert, also ab Donnerstag, 27. Juni, dann wieder eine neue Ausgabe unserer Kolpingstunde. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Am Mikrofon war Paul Hasel.